Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
Der Start vom Engadiner wird schon wieder verschoben. Grund ist der viele Schnee.
Das ist ein wunderschöner, traumhaft schöner Wintertag. Wir sind tief verschneit.
So der Geschäftsführer, warum der eigentliche Segen für den Engadiner eher ein Fluch ist. Wir haben nachgefragt. Dann geht es um das Spöl. Die Geschichte um den 2016 verschmutzten Fluss ist um ein Kapitel länger.
Es hat sich geeignet, dass man 3 von 5 Abschnitten auspacken tut.
Sagt der Kraftwerkbetreiber, wie es genau weitergeht am Spöl. Wir haben bei den Beteiligten nachgefragt. Und jetzt gerade wird im Churer Gemeinderatssaal wieder debattiert. Unter anderem geht es im Gemeinderat darum, dass die Stadt das Personal versäckelt. Das gerade als nächstes bei uns im Infomagazin. Vor euer Mikrofon ist Manuela Mäuli. Schön habt ihr eingestellt. Im Churer Rathaus tagt seit 13:30 der Gemeinderat. Die Traktandenliste ist mit 7 Traktanden nicht überladen. Aber es sind Traktanden, die es in sich haben. So Teilrevision der Personalverordnung der Stadt Chur. Die Stadtverwaltung die hat eine hohe Fluktuation, immer mehr Angestellte kündend. Martin De Platzes, er ist für uns im Churer Gemeinderat vor Ort. Martin, wie hat das Parlament in Sachen attraktive Arbeitgeberin entschieden?
Der Gemeinderat hat reagiert und setzt eine Vorberatungskommission ein, die beratet die Vorschläge vom Stadtrat zu der Teilrevision der Personalverordnung der Stadt Chur. Die Ausgangslage, das ist die. Die Stadt Chur mit rund 1600 Mitarbeitenden in der Verwaltung und angeschlossenen Betrieben wie IBC oder Churbus muss Gegensteuer geben im Wettbewerb mit der kantonalen Verwaltung und der Privatwirtschaft. Zum einen kriegt die Stadtverwaltung von Chur auf ausgeschriebene Stellen immer weniger Bewerbungen und gleichzeitig laufen der Stadtverwaltung immer mehr Angestellte davon. Im letzten Jahr haben 7,4% der Angestellten von sich aus ihren Job bei der Stadt gekündigt. Die Verwaltung der Stadt Chur, sie soll für Angestellte attraktivere Arbeitsbedingungen können anbieten. Beispielsweise befasst sich die Vorberatungskommission mit zusätzlichen freien Tagen, Arbeitszeiten, die flexibel sind und auch Vergünstigungen. Die Stadt Chur hat nur 7 gesetzliche Feiertage. Neu will die Stadt auch der 2. Januar, der 24. Dezember und der 31. Dezember als zahlte Feiertage einführen. Also 10 anstatt wie bis jetzt 7 zahlte Feiertage. Auch sollen die Angestellten von der Stadt mehr Ferien kriegen. Angestellte bis 49-jährig 8 Ferientage mehr, im Ganzen also 28 Tage Ferien, anstatt wie jetzt 20. Auch die bis 59-Jährigen kriegen 3 Tage mehr Ferien, pro Jahr auch 28 Tage. Die über 60-Jährigen haben wie jetzt 6 Wochen Ferien. Auch will der Stadtrat an den Blockzeiten umschrauben, die Angestellten sollen die Arbeitszeiten flexibel können gestalten. Und die Angestellten der Stadt sollen auch Vergünstigungen kriegen, beispielsweise einen Rabatt auf das Abonnement von Churbus und weniger müssen zahlen für einen Eintritt bei den Sportanlagen. Für die Umsetzung von diesen und anderen Massnahmen rechnet die Stadt mit Mehrkosten von 2,5 Millionen Franken. Bei den Löhnen soll es vorderhand keine Änderungen geben, also keine generelle Lohnerhöhung. Die Löhne die werden die aber regelmäßig überprüft und, wenn der Markt das verlangt, entsprechend gegen oben angepasst. In der Debatte heute ist es kaum vorgekommen, nämlich die Frage, warum denn jemand seine Stelle bei der Stadt kündet. Stichworte wie Arbeitsklima, der Arbeitsdruck, Wertschätzung etc. sind in der Debatte eher Randerscheinungen gewesen.
Neben der Personalverordnung hat der Gemeinderat auch ein Traktandum mit Potenzial an Zunder beraten. Der Stadtrat möchte das Departement umkrempeln. Die Abteilung Hochbaudienst soll vom Bau ins Finanzdepartement zügeln. Nochmal der Martin De Platzes.
Der Titel «Reorganisation Hochbaudienst» tönt wenig spektakulär, Botschaft aber, die der Stadtrat ausgeschaffen hat, umso spektakulär. Die Dienststelle Hochbau soll neu ins Finanzdepartement verschoben werden, in die Dienststelle Immobilien und Bewirtschaftung. Das Brisante daran ist, dass die Stelle der Stadtarchitektin faktisch abgeschafft würde. Der Stadtrat will dafür eine Leiterin Stadtentwicklung installieren, aber das passt Bündner Heimatschutz gar nicht. Eine Stadtentwicklerin deckt sich mit der Nutzung von Flächen beschäftigen. Eine Stadtarchitektin aber die deckt sich auch mit architektonischen Wechselwirkungen von Bauten auseinandersetzen. Die Bau- und Immobilienaufgaben sind jetzt aufgeteilt im Baudepartement und im Finanzdepartement. Die Dienststelle Immobilien und Bewirtschaftung gehört zum Finanzdepartement. Die vergibt Aufträge für Projekte, beispielsweise für den Bau eines Schulhauses. Die Abteilung Hochbau im Baudepartement die ist für die Planung und Realisierung der Projekte zuständig. Ein reibungsloser Ablauf sei wegen der vielen Schnittstellen nicht gewährleistet. Die Lösung vom Stadtrat die will, Zitat, eine Lösung aus einer Hand, und zwar aus der Hand vom Finanzdepartement. Der Bündner Heimatschutz der kritisiert das, es mache Sinn, dass das Bauen von der Stadt nicht komplett in einem Departement untergebracht ist. Es mache Sinn, dass die einen auf das Geld aufpassen und die anderen darauf schauen, wie das gebaut wird. So können die sich die zwei Departemente kontrollieren. Von einigen Parlamentariern ist kritisiert worden, dass die Reorganisation der Hochbaudienst von der Zeit her nicht ideal ist. Eine derartige Übung kurz vor der Wahl am 9. Juni sei nicht geschickt. So hat dann der Mitte-Gemeinderat Dino Schneider einen Rückweisungsantrag gestellt, so dass das Traktandum nach der Wahl dann im Parlament behandelt werden kann. Der Gemeinderat Dino Schneider war erfolgreich mit seinem Rückweisungsantrag. Der Antrag ist mit 12 Ja-Stimmen zu 9 Nein-Stimmen angenommen worden. Und so wird es vorderhand nichts oder noch nichts mit der Reorganisation der Hochbaudienste.
Und einmal mehr ist auch die Prambrüesbahn im Gemeinderat wieder Thema. Das, weil die neue Bahn deutlich mehr kostet als die bewilligte maximal 30 Millionen Franken, nämlich etwa 35 Millionen. Darum müsste die Stimmvolk nochmal darüber entscheiden. Das will der Stadtrat aber verhindern und hat einen Vorschlag gemacht, von wo das Geld kommen soll. Die Debatte die ist im Moment aber noch in Gang. Es war im Herbst 2016, wo der Spöhl im Nationalpark Zernitz verseucht worden ist. Lange war nicht klar, wer verantwortlich ist und wie man das Problem lösen soll. Die Umweltverbände, der Nationalpark und die Engadiner Kraftwerk haben sich letzten März auf eine Sanierung vom Fluss geeinigt. Im Verlauf dieses Jahres hätte man Beschwerden gegen diese Lösung einreichen können. Das ist aber nicht passiert. Der Luciano Ceri mit der ganzen Geschichte.
Der Stoff, den der Fluss Spöhl verseucht, heisst Polychlorierte Bifanilen, kurz PCB. Dieser Stoff ist bei einer Sanierung der Staumauern Buntalgall ausgetreten, also dort, wo der Fluss anfängt. Das PCB ist früher bei Bauarbeiten als Korrosionsschutz gebraucht worden. Weil es aber so giftig ist, wird es heute nicht mehr gebraucht. Solche Stoffe können grosse Schäden verursachen, sagt der Direktor vom Schweizer Nationalpark, der Rudi Haller.
Sehr starken Einfluss auf die Funktionen vom Körper, also Knochenbau, Knochendichte, auf den Hormonhaushalt im Fortpflanzungsbereich oder eben auch, sie sind krebserregend, es hat verschiedenste Wirkungen, sie sind nicht unmittelbar tödlich oder schädlich, aber in der Anreicherung sind sie nachher hochgiftig.
Vor allem für Tiere, die im oder rund um den Fluss leben, ist der Stoff also gefährlich. Darum war beim verschmutzten Spöhl schnell klar, dass das PCB raus muss. Das Amt für Natur und Umwelt hat wegen dem im 2021 eine Sanierung verfügt. Laut derer hätte die Hälfte vom Fluss geputzt werden sollen. Gegen das haben aber die Umweltverbände, der Nationalpark und auch die Engadiner Kraftwerk Beschwerden eingereicht. Der Vorschlag vom Kanton ist ihnen zu wenig weit gegangen. Letztes Jahr haben die Beteiligten aber eine Lösung finden.
Was für uns wichtig war, ist, man hat nachher kein Kostenrecht mehr definiert, sondern man saniert tatsächlich bis zu dem Punkt, wo man jetzt festgelegt hat, gute die Hälfte vom oberen Spül. Und es gibt in dem Sinne eine Änderung, dass man gesagt hat, man schaut, ob im Spül, also zu 100 Stunden, sich PCB-Haltungsmaterial absetzt. Und wenn das den Grenzwert würde überschritten, würde man dann den Abschnitt auch noch sanieren.
Die verschiedenen Beteiligten haben sich also darauf einigen, wie sie das Problem angehen. Wer das aber am Schluss zahlen muss, ist noch nicht ganz klar. Das sagt auch der Giacomo Krüger. Er ist der Direktor der Engadiner Kraftwerk.
Wir haben uns bereitgestellt, um vorfinanzieren, dass man die Sanierung jetzt eigentlich angehen kann. Wir haben schon letztes Jahr angefangen zu planen, dass man im Sinn von einer Sanierung vorbereitet ist. Die Kostenerträgung, das ist eine andere Frage, das ist, betrifft nicht den Park und auch nicht die Umweltverbände, das ist von uns in verschiedenen Verfahren auch offen.
Das, weil das Kraftwerk für die Sanierung von Staumauern damals im 2016 eine externe Firma beauftragt hat. Weil die Finanzierung und auch die Verantwortung für den Unfall noch nicht geklärt sind, wird das separat zum Bauprozess behandelt. Damit sie so früh wie möglich mit der Sanierung starten können, haben die Kraftwerke schon letztes Jahr angefangen zu planen. Damit sind sie mittlerweile fertig.
Wir sind jetzt konkret am Bauprojekt dran. Wir werden in den nächsten Wochen das Bauprojekt einreichen, zum Bewilligen lassen, wieder vom Kanton. Und wir hoffen, dass, wenn alles gut geht, dass wir 26 starten können. Aber es ist allen bewusst, dass der Prozess auch noch lang ist und dass gewisse Zeit in Anspruch nimmt.
Der Fluss Spöhl soll in 5 verschiedenen Abschnitten saniert werden. Zuerst kommen Abschnitte 1 bis 3, also der obere Teil. Bei dieser Arbeit wird mit einer Bauzeit von etwa 2 Jahren gerechnet.
Nach der Sanierung wird der Spöhl dann mit künstlichem Hochwasser ausgespült. Nachher sollte es für die Natur einfacher sein, sich von dem Ganzen zu erholen. Für ihren romanischen Gedichtband «Lema da Pavals» kriegt die Bündner Autorin Jessica Zuan den Bündner Literaturpreis 2024. Die Engadinerin lebt seit 18 Jahren in Barcelona. Mit der Auswanderung hat sie ihre Muttersprache, das Romanisch, aber etwa nicht verloren, sondern neu entdeckt. Die Carina Melcher hat vor Jessica Zuan unter anderem wissen, was es für sie bedeutet, dass sie den Bündner Literaturpreis kriegt.
Für mich ist es eine riesige Freude und vor allem eine grosse Ehre. Ja, wir haben einfach riesige Freude.
Eben, Lema da Pavals, der Titel hat mit dem Engadin zu tun. Was bedeutet er aber genau für die, die nicht romanisch reden?
Ich habe über eine Blumenwelle geschrieben, die Minalva heisst. Die heisst auf Deutsch Wollgras. Und ich habe eben gelesen, dass man mit den Fäden von diesen Blumen Docht, oder früher hat man Docht gemacht, für Kerzen. Und das hat mich so ein schönes Bild gedacht, dass man Feuer macht mit Blumen. Und es geht natürlich auch für die Sprache. Die Sprache muss man nehmen und sie hüten und immer wieder neu anzünden. Das ist auch sehr wichtig, weil sonst verwelkt sie. Das ist eigentlich die Inspiration. Und klar, die Blume, die wächst eher im Moorgebiet, sehr hoch oben. Also es hat eigentlich sehr schwieriges Terrain zum Wachsen. Und wenn man sie pflückt, dann soll man auch etwas daraus machen. Und das ist auch ein bisschen die Idee von diesem Buch. Also, dass wir jetzt einfach auch als Menschen oder als Gesellschaft in einer Situation sind, wo wir einfach etwas machen müssen und vielleicht ein bisschen Sachen anzünden.
Etwas machen, in welchem Bereich muss man etwas machen?
Ich denke vor allem, dass wir mehr miteinander reden müssen, dass es einen Dialog gibt, dass wir nicht nur sagen und nicht machen, sondern einfach, dass wir wieder aufeinander hören und ja, uns wieder als Gesellschaft auffinden.
Ist das so ein bisschen das Hauptthema, das sich durchzieht in Ihrem neuen Gedichtband, oder ist das ein Aspekt von vielen?
Das ist ein Aspekt. Der andere Aspekt ist einfach für mich auch gewesen, dass für mich hat es mit dieser Pandemie einfach wie ein Vorher und ein Nachher gegeben. Ich kann einfach auch die Pandemie so ein bisschen wie festhalten, weil ich gefunden habe, es ist, also wir müssen uns wie bewusst sein, dass das eigentlich ein sehr historischer Moment gewesen ist, weil es dann einfach eben das Vorher und das Nachher gegeben hat, aber auch, was nachher eigentlich alles gekommen ist. Also Krieg, zwei Kriege und so weiter. Und es ist mir einfach darum gegangen, um ein bisschen aufzuzeigen, die Monotonie. Also ich bin jetzt 39. Einerseits gibt es die Monotonie im Alltag, als Mensch, als Mutter. Das ist eine Monotonie, wo gut ist, wo Sicherheit gibt, aber wo auch bedrohlich ist. Und Monotonie ist eben auch in der Pandemie sehr präsent gewesen. Und jetzt finde ich auch in unserer Gesellschaft irgendwie sehr präsent. Und einerseits gibt es so ein bisschen Halt und andererseits ist es einfach wirklich gefährlich. Und über das wollte ich so ein bisschen schreiben, über die Themen.
Sie haben es vorher gesagt, eben der Titel des Buches entführt uns das erste Mal in Ihre Heimat, ins Engadin. Sie leben aber seit 2005 in Barcelona. Wie fest sind Sie heute noch mit Ihrer Heimat, mit dem Engadin, verbunden?
Also ich komme mehrere Mal im Jahr, einfach zum Familie sehen, aber auch für jetzt viel für Lesungen und Sachen, die mit der Literatur verbunden sind. Und die Verbindung ist gross. Ich bin im Oberengadin aufgewachsen und das ist für mich prägend gewesen und sehr wichtig. Und jetzt ist auch etwas, was ich meiner Familie weitergeben will. Also die Verbindung bleibt hoffentlich bestehen.
Haben Sie schon, bevor Sie auf Barcelona ausgewandert sind, romanisch geschrieben oder ist das erst nachher losgegangen?
Nein, das ist wirklich erst gekommen, seit ich da bin. Ich glaube schon, dass seit ich da bin, sehe ich meine Sprache ganz anders. Hier in Barcelona zu leben, hat natürlich schon auch zur Folge gehabt, dass ich mich wieder gefragt habe, was ist eigentlich mit meiner Sprache und wie stehe ich zu ihr. Und dort ist wieder etwas wieder zum Leben gekommen, das ein bisschen erloschen war.
Was hat Sie damals auf Barcelona gebracht? Warum haben Sie Barcelona als Ihre neue Heimat ausgewählt?
Das Meer. Die Antwort ist das Meer.
Am 18. März ist Jessica Zuan in Chur, wo sie in der Kantonsbibliothek aus ihrem neuen Gedichtband Lena da Pavals vorliest. Nur noch dreimal schlafen, dann ist der Engadin-Ski-Marathon. Und heute gibt es hier eine Premiere. Der Engadiner hat einen neuen Startort. Zwar aus Sicht der Organisatoren ist diese Premiere nicht unbedingt positiv. Rotschmenzi.
Schon zum zweiten Mal muss der Start vom Engadin-Ski-Marathon verschoben werden. Vor einer guten Woche haben die Organisatoren bekannt gegeben, dass in diesem Jahr nicht zum Maloja, sondern Zils gestartet wird. Grund ist der viele Schnee. Unter anderem der ist jetzt auch dafür verantwortlich, dass der Start von Sils auf Silva Plana runter muss verschoben werden, erklärt der Geschäftsführer Minduri Kasper.
Mit dem Schneefall, den wir gestern und vorgestern bekommen haben, was doch 25-30 cm da nochmal gegeben hat, sehr nasser Schnee, sehr viel Gewicht wieder auf dem Silva Planersee drauf und das hat jetzt die gesamte Eisdecke wieder runtergedrückt, das hat zusätzliche Risse gegeben und da sprudelt das Wasser eigentlich richtig auf.
Darum können unmögliche Läupen präpariert werden. Wegen der beiden Startverschiebungen ist die Strecke aber nicht mehr ganz 42 km lang. Dank zwei Zusatzschlaufen laufen Teilnehmerinnen und Teilnehmer aber gleich noch 38 bis 40 km. Es ist sehr schmal in der Geschichte des Engadin-Ski-Marathon, dass die beiden grössten Engadiner Seen ausgelaufen werden müssen. Eine Premiere, die man so nicht unbedingt wollen, meint der Minduri Kasper.
Wo dann der Entscheid kam, ist, dass es einfach nicht möglich ist, zu machen. Ja, ist es in dem Moment schon sehr traurig für uns. Aber wir haben jetzt auch keine Zeit, zum gross darüber nachdenken oder studieren, sondern jetzt haben wir einfach müssen Schalter umkippen und jetzt alles vorbereiten, dass wir am Sonntag bereit sind mit Start in Silva Plana.
Es war die sicher stressig, aber ihr Anspruch sehe ich schon, dass sie mehr oder weniger alles so machen und aufbauen wie sonst auch, halt einfach nicht zu Maloja oder Zils, sondern eben Silva Plana. Heisst für alle Läuferinnen und Läufer, dass sich bis auf den Ort vom Start nichts ändert.
Heute Abend ist noch der Engadin-Nachtlauf. Auch der kann nicht von Sils aus starten. Neu geht der Nachtlauf von La Punta auf Pontresina. Fluor ist für Menschen, Tiere und die Natur schädlich. Darum darf seit dieser Weltcup-Saison kein Skiwachs mehr gebraucht werden, wo Fluor drin ist. Was das für die Läuferinnen und Läufer, beispielsweise beim Engadiner, bedeutet, der Rotschmenzi hat bei einem Wachsexperten noch gefragt.
Die Eigenschaften des Fluor, oder besser gesagt von Fluor-Carbon-Verbindungen, kennen praktisch alle von die Heimat, und zwar von der Teflonpfanne. Öl, Wasser und Dreck abweisend. Alles Eigenschaften, die eben auch auf der Skipiste oder der Langlaufloipe von Vorteil sind. Dazu kommt, dass Fluor auch das Gleitverhalten verbessert. Vor allem bei warmen Temperaturen, erklärt Stefan Jung, Chefentwickler der Schweizer Skiwachsfirma Tocco.
Also gerade wenn es sehr nass ist oder auch sehr schmutzig ist, der Schnee, dann habe ich mit Fluor den größten Vorteil. In kalten Bedingungen oder in normalen Bedingungen, so im normalen Hochwinter, ist der Vorteil gar nicht mehr so groß.
Wachs mit Fluor drin ist nur für Wettkämpfe verboten, die unter dem internationalen Skiverband FIS laufen. Alle Hobbyläuferinnen und Läufer dürfen fluorhaltige Wachs im Training weiterhin auf ihre Langlaufski tun. Trotzdem sei es besser, auch dort darauf zu verzichten. Nicht nur der Umwelt lieb.
Weil ich brauche eine bessere Kondition. Die Laufzeiten verlängern sich. Gerade bei solchen warmen Bedingungen wie jetzt. Das heißt, ich muss mich darauf einstellen, dass ich bei der Strecke so 15, 20 Minuten sicherlich länger brauche.
Das, weil halt eben der Langlaufski mit fluorhaltigem Wachs besser gleitet. Und das kann gerade bergauf schon einen grossen Unterschied machen. Dass auf dem Langlaufski aber kein Fluor mehr nachgewiesen werden kann, müsse der mehr als einmal gründlich geputzt werden, sagt der Wachsexperte. Das sei wichtig, weil es am Engadiner Stichkontrolle mit Schnellmessgerät gäbe.
Das ist relativ einfach, das geht relativ zügig mit dem Gerät. Da wird praktisch dann der Langlaufski wird vor das Gerät gespannt. Und über den Computer wird einfach der Startknopf gedrückt und dann fängt das Gerät an zu messen und man hat das Ergebnis so nach 40, 50 Sekunden.
Trotzdem sehe ich wegen den vielen Leuten, die am Engadin-Skimarathon dabei sind, das Risiko relativ klein, dass man verwünscht werde, glaubt der Stefan Jung. Spezielle Tipps zum Langlaufski präparieren hat der Wachsexperte von Toko nicht.
Für einen Hobbyläufer, bei dem kommt es ja jetzt nicht jetzt auf die letzte Zehntelsekunde drauf an. Das heißt, eine solide Skiwachspräparation ist vollkommen ausreichend und er wird trotzdem Spaß haben.
Wichtig ist sicher, dass man nicht früher als zwei Tage vor dem Start die Skideck wachsen. Sonst wissen wir das genaue Wetter- und Schneeverhältnis nicht und haben dann wahrscheinlich den falschen Wachs drauf.
Und falls sich das Wetter oder der Schnee in der Nacht vor dem Start gleich noch ändern würden, eine Menge Diener gibt es vor Ort auch an Notfallpräparationsstelle. Ja, und das wär's schon wieder gewesen mit der heutigen Sendung. Wenn ihr einen Beitrag nochmal hören oder teilen wollt, ihr findet das ganze Infomagazin jederzeit online zum Nachlesen auf rso.ch oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Am Mikrofon verabschiedet sich Manuela Mäuli. Schön, habt ihr eingeschaltet und ciao zusammen.
Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.